das Jazzgespräch.
Servus, lieber Stefan. Hallo, ihr Lieben da draußen. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ich freue mich sehr, dich und alle anderen da zu hören und zu sehen. Na, eigentlich nur zu hören.
Naja, hören tust du nur mich. Guten Tag. Die anderen werden wir nicht hören und auch nicht sehen.
Blöd.
Ach Gott, was für ein Anfang. Also das heutige Thema, ich muss gestehen, ich habe es ausgesucht. Ich habe selber nicht so einfach getan dabei. Wir sprechen heute über einen US-amerikanischen Pianisten, der ja vor circa einem Monat gestorben ist, allerdings schon in einem beachtlich hohen Alter mit 93. Und sein Name ist Frederick Russell Jones.
Frederick Russell Jones, who the hell?
Ja, besser bekannt unter Ahmed Jamal oder Jamal, ja, wie man auch immer das im Englischen ausspricht. Warum Ahmed Jamal? Weil sich der liebe Frederick 1992 zum Islam bekannte und seither den Namen Ahmed Jamal trägt. Dieter, ich habe dich ein bisschen vergewaltigt mit unserem lieben Ahmed. Warum?
Jetzt muss ich sozusagen quasi in Wunden wühlen, in den eigenen und bekennen, warum du mich vergewaltigt hast.
Selbstverständlich.
Naja, also für mich ist der eigentlich ein Pianist eher zum Weghören gewesen. Und ich habe versucht, irgendwo diesem Tort zu entkommen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft und habe mich dann halt darauf eingelassen. Und ich muss gestehen, du hast mich wieder mal, so wie auch bei diversesten musikalischen Themen der Rockmusik, des New Wave, wo ich von dir lernen durfte, hast du mich auf eine Fährte geführt, wo ich draufgekommen bin, dass meine intellektuelle Überheblichkeit mich wieder mal von einem interessanten Musiker abgehalten hat, nämlich dem Herrn Jamal.
Das klingt sehr interessant. Also vielleicht haben wir doch ein befruchtendes Gespräch heute. Ich hatte schon befürchtet, das wird sehr einseitig. Aber der Penguin Music Guide ist offensichtlich auch deiner vorgefassten Meinung oder deiner ursprünglichen Meinung, weil man liest nicht wirklich was Gutes im Penguin Guide über den Ahmed Jamal und es sind auch nur wenige, zumindest in meiner Ausgabe, wenige Aufnahmen besprochen. Wahrscheinlich hat es zu der Zeit, zu der der Penguin Guide rausgekommen ist, auch nicht mehr gegeben. Am Markt, man hat ihn als schon sehr guten Pianisten bezeichnet, so am ehesten im Stil vom Errol Garner, aber so die Spielfreudigkeit attestiert, aber den Mut zum Ausbruch ihm abgesprochen und gemeint, dass im Trio er eine glückliche Hand hatte, als auch sein Bassist und sein Schlagzeuger sehr, sehr viel zur Musik beigetragen hätte. Was ja bei anderen Piano-Trios jetzt weniger der Fall ist, das ist oft so, dass der Pianist tatsächlich die herausragende Figur ist und die anderen nur begleiten. Ich habe da ein paar Alben gegeben zum Anhören. Das waren Dinge, von denen ich wusste, dass sie eventuell verfügbar sind im Netz und einen repräsentativen Querschnitt seines Werks darstellen. Wie ist es da denn damit gegangen?
Na, bevor ich dir das beantworte, mein lieber Stefan, muss ich eine kleine Korrektur anbringen, was den Penguin Guide betrifft. Deine Ausgabe scheint wirklich eine zu sein, wo halt gerade wenig am Markt war. Ich verfüge ja über, ich glaube, 3 Ausgaben oder sogar 4 inzwischen. Absolut maßloser Mensch und habe damit aber auch die Möglichkeit, ein bisschen zu schauen, wie in Summe gesehen im Penguin Guide der Ahmed Jamal gewürdigt wird. Und da kommt dann am Ende des Tages, sage ich einmal, vor allem bei den späteren Ausgaben, kommt schon ein Resümee heraus, das dem Herrn Jamal mehr entspricht und das wahrscheinlich auch unserem heutigen Resümee am ehesten nahe kommen wird, nämlich dass er sehr wohl später gewürdigt wurde, auch von den Kritikern, zu denen ja auch die beiden Herren, die den Penguin Guide herausgegeben haben, der Herr Cook und der Herr Morton, die haben den Ahmed Jamal ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Schofel behandelt die längste Zeit und kommen aber jetzt in den späteren 2000er Jahren kommt man eigentlich einhellig zur Meinung, zu der auch spätestens jetzt anlässlich seines Todes die Kritiker Gilde gekommen ist, dass er sehr wohl ein stilprägender und wichtiger Musiker war. Und das schlagt sich im Penguin Guide, um das ein bisschen zu korrigieren, in meiner Ausgabe immerhin so nieder, dass er mehrere Vier-Sterne-Werke hat und auch das vielleicht bekannteste, The Awakening, ist mit 3,5 Sternen ausgestattet. Das ist also durchaus eine würdige Bewertung. Und jetzt zur Antwort deiner Frage. Mir ist es mit den Empfehlungen super gut gegangen. Ich denke mir, du hast diesmal wirklich auch fast schon eine Playlist damit sozusagen quasi festgelegt. Alles, was du mir empfohlen hast, nämlich vor allem als Kaufempfehlung, würde ich genauso sehen wie du. Aber wo würdest du denn gerne anfangen?
Ja, ich würde gerne zum Penguin Guide noch was sagen. Im letzten Penguin Guide, dieses 1001 beste Alben des Jazz, scheint er nicht auf. Es gab offensichtlich kein Album, das die beiden Herren einer Aufnahme in diese Liste als wert befanden. Das mag vielleicht auch so sein. Ja. Du hast The Awakening genannt. Ja, das habe ich in meinem Guide auch. Das ist mit 3,5 Sternen. Outer Time, Inner Space fehlt. Da hätte ich schon gerne gewusst, welche Meinung sie dazu haben. Und dieses Pershing-Konzert, also diese Pershing-Aufnahme, die ist, glaube ich, nur irgendwo erwähnt worden.
Also die Pershing ist in einer meiner Guides mit 4 Sternen drinnen.
Okay. Ja.
Und die verdient sie auch durchaus.
Ja. Also insgesamt ist mir aufgefallen, dass von den vielen Aufnahmen, die ich gehört habe, also jetzt nicht unbedingt durchgehend, bei manchen habe ich nur reingehört, dass das meiste eigentlich live aufgenommen worden ist und er im Studio relativ wenig war. Aber ich habe auch den Eindruck gehabt, jetzt nach dem Hören, dass ihm die Live-Atmosphäre gut getan hat im Spiel, während die Studioaufnahmen doch ein bisschen langweilig waren, ja, um es einmal so auszudrücken.
Also schließt sich scheinbar die Mehrheit der Rezensenten, die ich so ein bisschen gegoogelt habe und gelesen habe, an, dass er seine stärksten Ausbrüche am Klavier, seine stärksten Performances live geliefert hat. Wobei ich durchaus würdigend dazu sagen möchte, dass ich The Awakening für eine sehr, sehr starke Platte halte. Und dann gibt es eine aus dem Jahr 68, die du auch, glaube ich, empfohlen hast, die Tranquility. Die hat mir ausgesprochen gut gefallen.
Ja, das stimmt. Also das sind zwei Ausnahmen von Studioalben in dem großen Live-Katalog. Was auch auffällt, ist, dass in der Hochphase des wirklich innovativen Jazz, nämlich in den 60er Jahren, also vor allem in der ersten Hälfte, da ist Ahmed Jamal nicht wirklich aufgefallen durch gute Aufnahmen. Da hat er sich offensichtlich mehr mit seinem Nachtclub beschäftigt, dem Alhambra. Und es gibt auch eine Aufnahme aus dem Alhambra. Aber ich habe da wirklich eine große Lücke. Ja. Aber kommen wir dazu später. Bemerkenswert ist aus meiner Sicht, dass ich da ein Spektrum habe, das reicht von Jahr 55, wo offensichtlich seine ersten Aufnahmen unter seinem Namen erschienen sind, bis zum Jahr 2019 oder 20. Also schon ein wahnsinniger Zeitraum, in dem der Ahmed Jamal aufgenommen hat und offensichtlich auch Plattenfirmen gefunden hat, die seine Sachen veröffentlichen. Gut, ich habe schon gesagt, 1955 tritt er das erste Mal in Erscheinung unter seinem Namen, damals noch mit einem eher ungewöhnlichen Trio, deswegen habe ich das jetzt einmal auch in die Playlist aufgenommen, beziehungsweise in die Empfehlung der Alben, die ich dir geschickt habe. Das sind Alben, die heißen The Chamber Music of the New Jazz und das Ahmed Jamal Trio. Und warum ungewöhnlich? Dieses Trio ist nicht das klassische Klaviertrio mit eben Bass und Drums in der Begleitung, sondern mit Bass und Gitarre. Ist dir das aufgefallen?
Ja, ich habe mir es angehört. Und das Interessante ist, dass ich sozusagen Similaritäten bei diesem eher ungewöhnlich zusammen. Für damalige Zeitungen war es übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Also Gitarre, Piano und Schlagzeug ist durchaus auch eine übliche.
Aber Schlagzeug war eben nicht dabei.
Sondern Bass, okay, ja. Das ist dann wirklich nicht so besonders häufig gewesen. Ja, das stimmt, ja. Weil oft hat immer wieder hat die Gitarre in Trios, auch in den früheren Jazzjahren, den Bass ersetzt. Aber ja, wie auch immer, das Interessante ist, dass durch das Spiel des Ahmad Jamals, der ja eine sehr, sehr puristische Art zu spielen hat, nicht umsonst hat der Miles Davis ihn angeblich sehr, sehr geschätzt, weil der Herr Jamal die Kunst des Auslassens, die in der Musik sehr oft, aber insbesondere im Jazz natürlich von einer besonderen Bedeutung ist, auf eine großartige Art und Weise geübt hat. Er ist offensichtlich der Meinung gewesen, dass es besser ist, ein Statement abzugeben, das wirklich Gewicht hat und das aber sozusagen quasi wirklich auch mit rundherum Pausen in Erscheinung treten zu lassen und nicht alles zuzunudeln, wie das ja gerade im Jazzrock dann von diversesten Gitarristen gepflegt wurde, viele Jahre später.
Hat ihm auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das hat ja auch die Möglichkeit geschaffen, für die Begleitmusiker sich auch in den Vordergrund zu stellen, ja, weil er eben den Raum gegeben hat, den anderen im Klaviertrui eben nicht den anderen geben.
Ganz genau. Und den haben seine Mitmusiker aber ganz offensichtlich großartig genutzt, weil das ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist von den Aufnahmen, die ich gehört habe. Und das hat mich dann eben sehr, sehr eingenommen, weil es eine eigentlich ganz unique Art des Zusammenspiels ist, die dann in diesen Piano-Trios vom Herrn Jamal zustande kamen. Er hat sich mit Musikern, die mir weitestgehend unbekannt umgeben, die ich aber alle, nämlich quer durch seine gesamte Karriere, für großartige Musiker halten möchte, weil was die dann zum Besten gegeben haben, das war alles wirklich super toll. Also das komplexeste Schlagzeugrhythmen, buntestes, wirklich herrliche Bassläufe, denen eben die Spielweise des Herrn Jamal Raum gegeben hat. Abgesehen davon, dass er ihnen den anderen Raum gegeben hat, wenn er dann seine Statements hineingebracht hat, dann waren die ausgesprochen kreativ und interessant, obwohl er eine ganz eigene Art der Pianoschule eigentlich repräsentiert. Dazu würde ich vielleicht später gerne noch ein bisschen was sagen. So viel jetzt nur, das ist halt wirklich eine technisch hochstehende Art, das Piano zu spielen und eine sympathisch perkussive, finde ich persönlich.
Ja, und es ist natürlich dieser Stil, ja, das mit der Kunst des Auslassens, das führt natürlich dann auch gern zu Urteilen wie, naja, ein Virtuose war er nicht. Ja. Das könnte man ja in dem Fall auch von Miles Davis behaupten, ja, zu sagen, ein Virtuose war der Miles Davis nicht, ne? Nur da macht man es halt sehr einfach. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass es stimmt,
also, dieses Urteil. Ich darf sofort einen Beweis bringen, dass es nicht stimmt, weil gerade auf At the Pershing, einer seiner auch von den Kritikern höchst geschätzten Platten, At the Pershing But Not For Me aus dem Jahr 1958, da zeigt er schon, dass er auch technisch ein großartiger Virtuose ist. Und ansonsten hat er da sehr, sehr viel mit dem Miles Davis gemeinsam, der uns ja beiden sehr sympathisch ist und wie inzwischen diejenigen, die uns zuhören, auch wissen, ich liebe ihn ja heiß. Und im Grunde macht auch der Ahmad Jamal dass er wirklich jeden einzelnen Ton dort hinsetzt, wo er hinpasst und wo er entweder eine wunderbare Harmonie erzeugt oder wo er uns mit unkonventionellen Gesamtzusammenhängen erstaunt. Also das macht er wirklich gut.
Ja, das ist richtig. Ja. At the Pershing, 1958 übrigens erschienen, mit dem unter Anführungszeichen Hit Poinciana, eines der sehr, sehr gut verkauften Alben des Jazz, nicht nur vom Ahmad Jamal, sondern des Jazz überhaupt. Und ist auch ein tolles Album. gibt es heute in verschiedensten Ausgaben at the Pershing Volume 1 and 2, Complete at the Pershing und so weiter und so fort. Also das ist verfügbar in irgendeiner Art und Weise. Ich habe geschaut vor kurzem bei einem meiner Plattenhändler, es gibt es auch in verschiedenen Pressungen, in Farbe, in Schwarz, in was auch immer. Ja,
das Traurige ist, dass genau diese an sich sehr, sehr schöne Vinylpressung, die du jetzt gerade ansprichst, diesen schwarzen in Farbe und ich glaube, es gibt sie in Blau und in Schwarz, passend auch zu dem an sich ansonsten sehr schön gestalteten Cover. Ja. Das ist leider Gottes die ursprüngliche Version, wo wirklich nur das eine Set aufgenommen wurde und damit kauft man sich halt leider Gottes eine Platte, die inzwischen bald 30 Euro kostet und es sind ziemlich genau so viele Minuten, ich glaube es sind 32 Minuten Musik drauf, das heißt also pro Minute Musik an Euro, aber es zahlt sich trotzdem aus und vielleicht ist es da sogar trotzdem am Ende des Tages gescheiter, man nimmt sich irgendeine eine CD, wo dann
das ganze Konzert drauf ist, die gesamten Aufnahmen drauf sind, ja. Das ist richtig. Das ist halt leider immer so, dass diese Complete-Sachen dann immer rauskommen auf CD und du bist dann super bedient damit, ja, und hast aber trotzdem nicht das Vinyl in der Hand. Ja. Schade.
Oder es kommt doch irgendeine Sonderedition dann irgendwann einmal heraus.
Ja, und das zwar Ganze genau 2 Monate später, nachdem du die gekauft hast. Ne?
Genau. Und es kostet dann allerdings nicht 5 Euro, sondern 500 Euro.
Ja, so in etwa.
Na gut.
Gut, also Poinciana at the Pershing 58, ich glaube, das ist das Highlight des frühen Ahmed Jamal. Es kommen dann weitere Alben wie Ahmeds Blues, Volume 4, The Piano Scene of Ahmed Jamal. Das ist eigentlich also ziemlich alles live aufgenommen worden, im Spotlight, nochmal im Pershing. Vielleicht ist das auch so, dass die Pershing-Aufnahmen damals schon auf mehreren also Alben erschienen sind mit unterschiedlichen Namen. Also ich bin da relativ schnell durch, weil ich komme dann schon auch zum 1961er Album Ahmed Jamal at Alhambra. Also auch das eine Live-Aufnahme und das ein eigener Club in Chicago. Das heißt, er ist tatsächlich Clubbesitzer geworden und hat dort den Manager gemacht und ist dort selbst aufgetreten. Insgesamt würde ich sagen, alle Alben ganz okay, ja. Aber nichts, wo ich sage, das muss unbedingt in den Plattenschrank. Oder siehst du das anders?
Nein, du ganz im Gegenteil. Also ich meine, ich muss jetzt, ich kann mir ja nicht ganz untreu werden und muss die Einschränkung machen, nachdem ich jetzt den Ahmed Jamal schon sehr gelobt habe. Es ist jetzt nicht so, dass man nicht ohne eine Platte vom Ahmed Jamal leben könnte. Es ist das Werk von, also sagen wir, die Dinge, der Katalog der Platten, den man sich jedenfalls zulegen sollte, ist bei ihm wirklich sehr überschaubar. Aber also ich persönlich habe festgestellt, mit anderen Platten wird es wohl nicht auslangen. Ich habe bis jetzt noch gar nichts, aber ich werde wohl doch 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Stücke versuchen, in den nächsten Jahren zu dicken im Kosmos da draußen, auf dem der schwarzen Scheibe. Das ist mein Zugang dazu.
Jedenfalls vielleicht, zur schwarzen Scheibe.
Ja, vielleicht sage ich es dazu, Stefan, welche mich am meisten eingenommen haben.
Also ich glaube, wir kommen da eh dann gleich dazu.
Lass mich zumindest 2 sagen, wo ich sage, die würde ich jedenfalls nicht auslassen wollen. Das ist die, nämlich aus der frühen Phase, das ist die Awakening, die wir schon angesprochen haben.
Ja, aber so weit sind wir noch gar nicht.
Ah, da sind wir doch gar nicht, also angesprochen haben wir schon mehrere Male.
Ja, wir sind aber jetzt gerade bei 1961 gelandet.
Achso, du bist ja, na gut, das ist ja ein Akademiker, was den Herrn Jamal betrifft. Ich bin ja leider Gottes ein blutiger Laie.
Also ich bin gleich dort.
Durch den Jamal-Kosmos.
Bitte. Bin gleich dort, also ich habe ja gesagt, 1961 war dieses Alhambra-Konzert und dann ist es relativ ausgedünnt. Es gibt ein 63er-Album, das ich nur deswegen erwähne, weil es eine Ausnahme in seinem Schaffen ist, ist nämlich ein Big Band-Album, das heißt Macanudo, hat ganze 2 Sterne auf All Music Guide bekommen. Braucht man nicht wirklich. Es ist dort aber insofern interessant, weil da ein Titel erscheint, der sich dann in dem weiteren Schaffen immer wieder findet, nämlich Bogota. Und Bogota ist also eben auch auf Macanudo in einer Big Band-Fassung und deswegen auch hörenswert, wenn man ein bisschen jetzt historisch an das ganze Thema rangehen will. Ja, dann den Rest habe ich ausgelassen in den 60er Jahren bis zum Jahr 68 und da glaube ich, bin jetzt dann eh bald dort, wo du warst. 68 gab es wieder zwei schöne Alben aus meiner Sicht, nämlich das Tranquility, das auch nur drei All-Music-Guide-Sterne bekommen hat, was ich nicht nachvollziehen kann, weil Tranquility ist aus meiner Sicht ein sehr schönes Album. Es mag vielleicht für den Jazz-Puristen ein bisschen kitschig sein, weil da sind viele Interpretationen von Burt Bacharach-Songs, nämlich A Say a Little Prayer, The Look of Love, When I Look in Your Eyes. Und ja, mir gefällt es.
Na, allerweil.
Und das Titelstück ist überhaupt super.
Ja, und der Burt Bacharach ist ja ein großartiger
Komponist gewesen.
Komponist gewesen und hat zum All-American, zum Great American Songbook vieles beigetragen und das ist einfach schön. Und auch wenn es dann von Dionne Warwick oder anderen amerikanischen
Sängern präsentiert wird. Nicht, Dionne Warwick Album ist super toll. Also das Dionne Warwick, also
nein, das ist genau das wollte ich sagen. Das ist erstens mal ist die Dionne Warwick eine ganz großartige Sängerin, aber das ist definitiv alles wirklich Unterhaltungsmusik, aber der allerhöchsten Klasse. Und daran siehst du, wie großartig der Burt Bacharach war, finde ich, dass das wirklich alles eingängigste Melodien sind und dass die auch im Jazz funktionieren, das ist ja unzweifelhaft. Und bei der Tranquility, wenn wir schon dabei sind, hat mich gerade auch das erste Mal so richtig bewusst eingenommen, abgesehen davon, dass es einfach eine rundschöne Platte ist mit einem auch sehr schönen Cover, auch wenn man, wie es oft üblich war in der Zeit, einfach den Kopf vom Ahmad Jamal sieht, aber es ist einfach eine schön gemachte Platte und sehr gut arrangiert und produziert, zumindest ist das, was ich gehört habe im Internet und es ist genau das, was ich so irrsinnig klasse eben finde, ich wiederhole es, weil es wirklich gerade beim Jamal-Trio so besonders ist, es kommen einfach der Bass und das Schlagzeug, speziell das Schlagzeug, die Komplexität des Jazz-Schlagzeugs kommt in dieser Art Piano-Trio zu spielen, wie das der Herr Jamal tut, kommt das großartig zur Geltung.
Genau. Ja, und vielleicht auch erwähnenswert, weil ich komme jetzt gleich zum zweiten Album, das 68 zumindest aufgenommen wurde, ob wann es erschienen ist, weiß ich nicht. Ahmad Jamal at the Top, Poinciana Revisited. Er ist jetzt auf Impulse Records gelandet und man merkt es der Qualität schon an. Ja? Weil es gibt jetzt genau diese drei Alben, ich glaube, die also heraus, oder eigentlich vier Alben, die ein bisschen herausstechen. Das Tranquility, die haben wir gerade erwähnt, at the Top auch. The Awakening, das hast du dann gesagt, ist 1970 erschienen. Und 72, zu dem kommen wir dann auch gleich, Outer Time, Inner Space. Also offensichtlich hat die neue Produktion bei Impulse Records ihm gut getan. Vielleicht hat er sich auch jetzt dem neuen Musikstil oder dem, was jetzt so langsam in geworden ist, ein bisschen angepasst und hat sehr eher in spirituell gehende Alben aufgenommen. So würde ich das vielleicht nennen. Vor allem das Montreux-Konzert Outer Time Inner Space.
Ja, würde ich, habe ich auch so wahrgenommen. Vielleicht kann man da auch die Free Flight, die 71 gemacht wurde, ist dazu nehmen.
Richtig, ja, die ist auch aus dem Montreux-Festival, ja.
Das ist alles so ein bisschen, das geht dann so in dieses Spirituelle, was damals eben Mode war. Alles Dinge, wo ich früher beim oberflächlichen Hinschauen, möchte ich fast sagen, gesagt habe, brauche ich alles nicht. Aber wenn du dich wirklich da auf diese Sachen einlässt, und das gilt insbesondere für die jetzt eh schon genannten Platten, Outer Time, Inner Space und Free Flight, finde ich, letztendlich auch Tranquility und The Awakening, das ist einfach wirklich sehr, sehr schöne, komplexe Musik, die live genauso funktioniert wie im Studio. Und das ist das, was ich bei der Awakening eigentlich gar nicht, das muss man gar nicht stark genug loben kann, finde ich. Er hat da eigentlich auch gewisse Standards gesetzt, was Phrasierung betrifft. Mich hat zum Beispiel der Awakening sehr, sehr stark an das Esbjörn Svensson Trio erinnert, und das ist immerhin 2000er Jazz. Jetzt liegt der Schluss nahe, dass doch relativ viele Musiker in den 2000ern vom Ahmad Jamal beeinflusst waren. Oder umgekehrt gesagt, dass der eigentlich damals schon eine sehr moderne Art der Jazz-Interpretation gefunden hat. Weil bei der Awakening ist es so ziemlich 50% klassische, sage ich einmal, Jazz-Trio-Aufnahmen, und die restlichen haben was absolut Perkussives, eigentlich eher schon ja, weit über über die Fusion-Zeit hinausweisendes.
Es gibt vor allem auf diesen Live-Alben längere Passagen, wo man ihn gar nicht hört. Ja, da treibt nur der Bass und das Schlagzeug. Ja. Also da wird der Raum maximal den beiden Rhythmusmusikern gegeben. Das ist erstens, und zweitens, die Stücke werden ja extrem lang. Ja, gehen zum Teil über ganze Plattenseiten. Ja. Also Bogota wird jetzt da hier wieder aufgenommen. Es gibt Stücke wie Manhattan Reflections, Effendi, also wirklich sehr, sehr lange Stücke. Und so wie du sagst, ja, es treibt so dahin, ja, im positivsten Sinn. Mhm. Und insofern muss ich meine Schimpferei über das Montreux Jazz Festival wieder relativieren, weil...
Ich habe es jetzt gerade gedacht. Ja,
weil auch der Time Innerspace und Free Flight sind tatsächlich bei Montreux aufgenommen und waren super gut. Ja. Mhm. Übrigens, vielleicht auch noch erwähnenswert, bringt es nicht wahnsinnig neue Musik, aber es ist letztes Jahr ein Album erschienen, auch auf Platte, Live in Paris 1971. Das ist eine Radioaufnahme von irgendeinem französischen Radiosender. Gute Qualität und ist genau in dieser Musikrichtung, in der Ahmad Jamal da 1971 beim Montreux Jazz Festival schon zu hören war. Also wenn man das andere nicht kriegt, das kann man kaufen als Ersatz.
Ja, du willst, dass ich jetzt was sage. Was
nein, passt schon, ist alles gut. Ja. ja, aber das ist im Grunde, haben wir jetzt diesen Höhepunkt von Ahmad Jamal Alben, ja, so Ende der 60er, Anfang der 70er. Ja, dann hatten wir dieses Pershing 1958, und jetzt habe ich zumindest wieder einen riesengroßen Zeitsprung, nämlich bis ins Jahr 85. Mhm. Dazwischen war es nicht wirklich was, wo ich gesagt hätte, da halte ich mich jetzt länger auf. Und es ist wieder ein Live-Album, und zwar ist es jetzt nicht das Montreux, sondern das Montreal Jazz Festival 1985. Und da muss ich sagen, das ist, also wenn ich das bekomme, dann freue ich mich. Das ist für mich ein super dynamisches Album. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
Ja, also mir fällt vor allem eine Sache dazu ein, die ich jetzt würdigend sagen möchte. Schön, dass es nicht nur das Internet gibt, sondern schön, dass es allmusic.com gibt. Die sind nämlich sowohl was moderne Musik, also was Pop und Rock betrifft, als auch was Klassik betrifft, wirklich sehr gut unterwegs. Wir als die, die eine prononzierte Meinung im Jazz uns gebildet haben, das haben die, die uns zuhören, eh schon ein paar Mal festgestellt, sind nicht immer hundertprozentig der gleichen Meinung. Vor allem dann, wenn gewisse Werke unter unserer Wahrnehmung und Meinung bewertet werden. Aber ansonsten, gerade dann, wenn man sich nicht wirklich mit einem Musiker beschäftigt hat, wie ich das eben mit dem Ahmad Jamal getan habe, bin ich neben deinen Empfehlungen einfach den Empfehlungen von allmusic.com gefolgt. Und ich muss sagen, genau das, was die wirklich dann mit 4, 4,5 Sternen bewertet haben, sind die Platten gewesen, wo ich auch hängen geblieben bin und wo ich dann genauer reingehört habe. Ich kann nicht zu allen Platten, die schlechter bewertet sind, was sagen, aber zu den gut bewerteten kann ich nur sagen, jawohl, Jungs, ich folge eurem Urteil. Weil das hat nämlich auch zum Beispiel 4,5 Sterne, und das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen.
Sehr gut. Ja, und damit bin ich aber dann schon fast wieder am Ende der Diskografie. Ich habe dann neugierigerweise jetzt noch einmal in ganz späte Werke reingehört, weil ich wissen wollte, wie der Ahmed Jamal in den 80ern, also in seinen 80ern gespielt hat. Da gibt es wieder eine Live-Aufnahme, live in Marciac 2014. Marciac ist ein französisches Jazz-Festival, soweit ich weiß. Und ja, die Aufnahme war ganz okay. War jetzt nichts, was mich vom Hocker gerissen hat. Und das war's, mehr oder weniger.
Also da freue ich mich dann fast, dass ich noch was dazu beitragen kann, was sehr schön nicht gewürdigt wurde. Also Allmusic weist es im Jahr 1992 aus, ob es irgendwie dann sozusagen quasi später erst rausgebracht wurde und aus dem Jahr 92 aufnahmetechnisch stammt, keine Ahnung. Es handelt sich jedenfalls um das wirklich bemerkenswerte Album Chicago Revisited, live at Joe Siegel's Jazz Showcase.
Okay.
Also auch mit eine Trio-Aufnahme, die genau diese Qualitäten mit sich bringt, die wir schon gewürdigt haben. Viel Raum, viel Luft, sehr akademischer, im besten Sinne akademischer Jazz, also Jazz, wo du wirklich verblüfft bist von den Themen, die der Jamal bringt. Und gleichzeitig ist er aber auch schon gereift. Damals war er schon ein älterer Herr. Und das ist für mich so fast ein bisschen sozusagen, okay, da kommt später noch was nach, wie du schon gesagt hast, aber das wäre für mich so sein letztes großes Werk, das er abgeliefert hat.
Also, sagst du mir noch einmal, aus welchem Jahr?
1992 wird hier ausgewiesen.
92. Und hieß?
Chicago Revisited, live at Joe Siegel's Jazz Showcase.
Okay. Ja, das habe ich hier, genau. Ja, ist 93 offensichtlich erschienen, aber 92 aufgenommen worden. Mhm. Ja, kann man nochmal reinhören, ja?
Ja, unbedingt. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Mache ich doch gerne.
Ich würde jetzt gerne noch, wie ich schon angekündigt habe, einen kurzen Sidestep anbringen, Stefan, außer du hast jetzt zwingenderweise noch was zu sagen, was du vorher unterbringen möchtest. Nämlich auch, wenn man so will, als ein bisschen eine Rechtfertigung, warum ich den Ahmad Jamal ein bisschen links liegen gelassen habe.
Du brauchst dich nicht rechtfertigen dafür.
Ich möchte es aber gerne tun, weil da sozusagen quasi ein bisschen ein Missing Link sichtbar wird, das der Herr Jamal repräsentiert und was mich so besonders für ihn eingenommen hat. Es gibt ihn speziell im Piano-Raum, in der Welt des Jazz und da vielleicht sogar, nein, nicht einmal im Piano-Trio-Bereich, sondern generell im Piano-Bereich, kann man ja fast den Jazz richtig gehend in seiner Geschichte akademisch abbilden. Weil es gab mehrere Schulen und das ist das Interessante für mich am Ahmad Jamal. Es gibt irgendwo so diese klassische Bebop-Schule. Keine Sorge, Stefan, das wären jetzt keine 5 Stunden, sondern das wären bestenfalls 50 Sekunden oder... Ja, oder 5 Minuten.
Ist ja kein Problem, ich kann es ja jederzeit rausschneiden.
Genau, er kann nicht brutal cutten, der hässliche Kerl. Okay, also, machen wir es kurz. Es gibt so eine klassische Bebop-Schule, da würde ich am ersten, nämlich auch der alten Prägung, da gehören so Leute dazu wie der großartige Horace Silver, der Bud Powell, vielleicht sogar ist der Bud Powell einer der Gründerväter dieses Stils gewesen. Später dann für mich auch der Oscar Peterson. Das ist so klassisch Bebop-Jazz. Dann gibt es diese eher in die lyrisch-expressionistische Richtung gehende John Coltrane-eske Piano-Richtung. Logischerweise gehört da dann McCoy Tyner und die Alice Coltrane dazu. Dann gibt es irgendwo das impressionistische lyrische Gegenstück, das für mich am allerstärksten von Bill Evans repräsentiert wird. Und dann gibt es natürlich die ganz große schräge Art, modernen Jazz zu spielen.
Wie das Thelonious Monk.
Jawohl, und Mal Waldron, genau, mein lieber Stefan. Und dann gibt es so diese Richtung, die ins Coole hineingeht, wo am ersten der Dave Brubeck einer der Proponenten für mich ist. Und jetzt könnte man eben dann diskutieren, kehrt da Ahmad Jamal dazu? Nein, der Ahmad Jamal ist fast eine eigene Richtung gewesen, was sich dann insbesondere durch die Art, wie er sich aufgestellt hat musikalisch, mit seinen Trios größtenteils, erst so richtig was sich revealed, also enthüllt und was einem bewusst wird. Das ist fast eine eigenständige Richtung gewesen, die er da aufgestellt hat mit diesem sehr akademischen, eigentlich klassischen Jazz. Nicht umsonst spielt er auch sehr viele Jazz-Standards aus dem Great American Songbook auf einem technisch wirklich sehr hohen Niveau. Aber er hat sich sozusagen nie davon abhalten lassen, Standards zu spielen und auch spärlich zu spielen, was ihm offensichtlich von den Kritikern ein bisschen krumm genommen wurde. Da musste man entweder so strange daherkommen wie ein Thelonious Monk oder so viele Noten spielen, in diesem Fall im besten Sinne, viele Noten spielen wie ein McCoy Tyner oder so hirnig sein wie ein Bill Evans oder so akademisch wie ein Dave Brubeck. Und mit dem Ahmad Jamal haben die Herren, es waren damals größtenteils Herren, die den Jazz kritisiert haben, durchaus auf gutem Niveau, wir sind ja bei vielen Sachen mit ihnen einig, aber das haben sie irgendwie nicht verstanden. Und ich behaupte steif und fest, Entschuldigung, ja. Letzter Satz dazu, ich behaupte steif und fest, dass er mit seiner Art, Piano zu spielen, nicht nur ein Esbjörn Svensson-Trio beeinflusst hat, sondern dass er einen großartigen Keith Jarrett eigentlich auch stilbildend beeinflusst hat.
Was er gespielt hat, der Stil, den er verfolgt hat, ja, und der ist natürlich in der Jazz-Tradition irgendwo zu finden. Und da bin ich zu wenig bewandert, dass ich jetzt sagen kann, Art Tatum, Errol Garner, Count Basie, Duke Ellington, die kenne ich alle vom Namen und vielleicht ein bisschen Musik, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie ist da die Verbindung. Aber klar ist, dass sein Stil in den 60er Jahren auf keinen Fall modern war, ja, und in die Zeit gepasst hätte. Deswegen gibt es auch dieses große Loch.
Ja. Ja, aber umso lustiger, dass er mit seinem Pershing-Album einen Verkaufsschlager hingelegt hat, der lange nicht getoppt werden konnte. Und der ist auch damals in den Hitparaden, also zumindest in den Blues-Jazz beeinflussten Hitparaden, glaube ich, jahrelang auf den oberen Rängen gewesen. Mhm. Und vielleicht ist auch das bereits ein Grund gewesen, für die Herren von der Kritik ihn links liegen zu lassen, weil er irgendwo zu sehr geschätzt wurde vom Mainstream.
Ja, das ist schon möglich, ja. Das ist möglich. Gut, Exkurs zu Ende.
Exkurs zu Ende, bitte komme doch zu deinem Kasperl und Bezi-Satz.
Mein Kasperl und Bezi-Satz. Ja, wir sind zu hören. Sag du mal, wo wir zu hören sind.
Oh Gott, nein, lieber nicht. Ich kann es noch nicht.
Wir sind auf den Streamingdiensten Spotify und Apple Podcasts zu hören. Wir sind direkt im Netz zu hören unter meinmusikpodcast.de und auf unserer eigenen Homepage, die unter letscast.fm läuft. Ich glaube, das ist es so im Großen und Ganzen. Playlist gibt es auch zu dieser Sendung auf Spotify zu finden. Wo, das steht dann in der Beschreibung zur Podcast-Folge. Ich würde auch gerne schon einen kleinen Ausblick auf das nächste Mal machen.
Oh je.
Auf unsere nächste Sendung. Ich glaube, wir haben uns jetzt doch darauf verständigt, dass wir die Voices in Jazz machen. Uns aber, dass es nicht ausufernd wird, auf die Female Voices in Jazz konzentrieren.
Oh Gott, der wahnsinnige Macht war.
Auch dort werden wir wahrscheinlich nur einen kleinen Ausschnitt bringen und ich verspreche jetzt schon, ich werde nicht über die Diana Krall sprechen. Und wenn du es tust, dann werde ich es rausschneiden. Also,
das ist
so weit, so gut.
Der Wahnsinnige macht es wahr. Wir haben noch vorher diskutiert, wollen wir das jetzt wirklich machen? Ladies in Jazz, Vocal Ladies in Jazz. Und er hat es jetzt hier mit einzementiert. Ich weiß es nicht aus. Das
einzementiert, ja.
Oi. Na gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen.
Ich habe einfach schon zu viel Zeit rein investiert. Ja. Und ich,
du bist ein fauler Sack.
Na, du bist der fauler Sack. Du hast noch nicht angefangen damit.
Ja, ich bin ein panischer Sack, weil das wird eine riesige Aufgabe. Na gut, wir machen es. Let's do it.
Let's Übrigens do it. War das heute die Sendung Nummer 50.
Happy birthday to you.
Ja, was eigentlich schon die Folge Nummer 53 Da haben wir uns was angetan mit unseren Special-Sendungen. Ja, das kann man nicht mehr richtig zählen. Ach, mühsam, mühsam, mühsam. Und es wird demnächst wieder ein Special geben, weil irgendwann kommt ja der Sommer und da werden wir ein bisschen Pause machen. Und da schwebt mir auch schon was vor.
Oh je.
Aber das bitte. Macht Spaß. Das wird Spaß machen, wirst sehen.
Mach jetzt keine Ansage, du, sonst tust du das wieder einzementieren.
Keine Ansage, aber das wird Spaß machen.
Na gut, also bitte, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer genug gequält, finde ich. Ihr Lieben da draußen, Baba, Stefan, tschüss, alles Gute und schönes neues Jahr.
Ja, ja, noch ein bisschen früh dafür. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Baba.